Herzlich willkommen und grüß Gott in der Credo-Sendung, sagt Ihnen Gregor Dornis. Schön, dass Sie bei Radio Horeb eingeschaltet haben, in der kommenden Stunde wieder mit dabei sind, wenn es uns wieder einmal um den Lebensschutz und das Lebensrecht geht. Heute in einem zweiten Teil zum Thema Euthanasie. Herzliche Grüße gehen auch nach Südtirol an all diejenigen, die uns nun über Radio Maria dort hören. Schön, dass auch Sie mit dabei sind. Für Christen scheint es einsam geworden zu sein, zumindest sieht das so aus. Die Kirche steht mit ihren Positionen oft auf einsamem Posten vor einem Publikum, das nichts mehr so richtig mit diesen Positionen anzufangen weiß. Sind diese Ansichten der Kirche Betonkopfgeburten, Prinzipienreiterei, Albernheiten vielleicht, was auch immer? Es geht spätestens seit den vergangenen Jahren um ganz knallharte Fragen des Lebensrechts und des Lebensschutzes, bei denen niemand, wirklich niemand, besonders viel Fantasie aufbringen muss, um sie zu verstehen. Immerhin, die Aufregung, die man in Talkshows zu diesen Themen wie etwa der Euthanasie erleben kann, spricht Bände. Und gerade deshalb kann die Kirche nicht schweigen. Sie kann es nicht, weil es eben nicht um Fragen geht, die man so zur Diskussion stellt, um dann zu schauen, was dabei herauskommt, wie etwa Bahnpreise oder EU-Lebensmittelverordnungen, und das ist schon wichtig genug. Nein, es geht um das Wichtigste auf der Welt. Es geht um unser Leben, um dessen Rechte und dessen Schutz. Und so beschäftigen wir uns seit einiger Zeit in unserer Credo-Sendung in einer Reihe zum Lebensschutz und Lebensrecht mit solchen zentralen Fragen, etwa der sogenannten Abtreibung oder der sogenannten Euthanasie. Über diese, also die Euthanasie, haben wir bereits in einem ersten Teil von unserem Referenten, dem Osnabrücker Moraltheologen Professor Manfred Balkenohl, gehört und freuen uns nun, dass er sich auch heute zu dieser brandaktuellen Diskussion in einem zweiten Teil zu diesem Thema einlassen wird, sich dafür an diesem Abend diese Stunde die Zeit genommen hat. Er ist uns telefonisch in Osnabrück zugeschaltet. Grüß Gott und guten Abend, Professor Balkenohl. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben es bereits in den letzten Sendungen erlebt. Über diese Fragen, die uns alle betreffen, gerade in dieser Zeit, gibt es viel Gesprächsbedarf. Viele Fragen stellen sich da, Einzelfragen, ganz konkrete oder auch allgemeine Fragen. Für all das, für diese Fragen haben wir auch heute im Anschluss an die Ausführungen von Professor Balkenohl die Zeit. Wir können Sie hier in der Sendung dann anhören, darüber diskutieren. Sie können dann hier gern anrufen und mit Professor Balkenohl ins Gespräch kommen über Ihre Fragen. Unter welcher Telefonnummer das geht, das sage ich dann noch an. Euthanasie, heute also mit einem zweiten Teil. Wir sind gespannt, Professor Balkenohl, wie es weitergeht.
Ja, danke schön, Herr Dornis. Zum Verständnis der Euthanasie heute muss man deren Wurzeln freilegen. Die Willenslehre, also von der Philosophie her gesehen, war die Willenslehre von Schopenhauer bereits bei Nietzsche in den Willen zur Macht umgemünzt, wenngleich dieses Werk eine spätere Kompilation war. Übermensch kam vor und weisheitsvolle Anordnung des Zeitpunktes des Todes wurden schon damals formuliert. Wir hatten bei Nietzsche, nicht wahr, eine sehr krasse Formulierung. Es gibt ja bei Nietzsche eine sogenannte Moral für Ärzte. Die findet sich in der Götzendämmerung. Dieses Kapitel beginnt: Der Kranke ist ein Parasit der Gesellschaft. In einem gewissen Zustand ist es unanständig, noch länger zu leben. Es ist die Rede von dem Fortvegetieren in feiger Abhängigkeit von Ärzten und Praktiken. Und dann geht es zu den Ärzten selbst. Es wird von ihnen verlangt, das rücksichtsloseste Nieder- und Beiseitedrängen des entarteten Lebens wird verlangt. Zum Beispiel, so heißt es weiter, für das Recht auf Zeugung, für das Recht, geboren zu werden, für das Recht zu leben. Hier haben wir bei Nietzsche, finde ich, erstmalig dieses Wort, das Recht auf Geburt. Dann heißt es weiter in eben dieser Moral für Ärzte, werde ich nicht ganz verlesen. Wir haben es nicht in der Hand zu verhindern, geboren zu werden. Aber wir können diesen Fehler, denn bisweilen ist es ein Fehler, wieder gut machen. Wenn man sich abschafft, tut man die achtungswürdigste Sache, die es gibt und so weiter. Ich will dieses Kapitel beiseite legen zunächst mal. Aber wir sehen, dass im 19. Jahrhundert, in der letzten Hälfte des 19. Jahrhunderts, diese Fragen sehr akut waren. Und die ja auch Fragen sind, die an den Christen gerichtet sind. Kurze Zeit später, als man Nietzsche diese Auffassungen aufkamen, wurde schon in Vernichtungsmentalität formuliert, und zwar bei August Forel: Wir bezwecken keineswegs eine neue menschliche Rasse, einen Übermenschen zu schaffen, also gemünzt auf Nietzsche, sondern nur die defekten Untermenschen allmählich durch willkürliche Sterilität der Träger schlechter Keime, also die Sterilisierung, zu beseitigen. Da haben wir das. Was uns ja im Nationalsozialismus bekannt geworden ist. Das Recht auf den Tod war ein Titel eines Autors namens Jost, ebenfalls Ende des 19. Jahrhunderts aus dem Jahre 1895. Und denn hier geht es dann weiter, vor allen Dingen als im 20. Jahrhundert, im Jahre 1920 von Binding und Hoche das Thema weitergeführt wurde. Und die Wörter Ballastexistenzen, leere Menschenhülsen und geistig Tote eingeführt wurden. In Kreisen des Monistenbundes sowie den sogenannten Euthanasiegesellschaften nahm die Mentalität der damaligen Zeit ganz konkrete Realisationsprogramme an. Die Nationalsozialisten später brauchten nur die Früchte gleichsam zu ernten, die schon herangereift waren. Das Feld war schon bestellt. Und in einem eben genannten Buch von Binding und Hoche heißt es, dass demgemäß der Tötung des Kranken kein hindernder Grund im Wege steht und dem Antragsteller anheimgegeben wird, in sachgemäßer Weise die Erlösung des Kranken von seinem Übel in die Wege zu leiten. Sie merken hier, liebe Hörerinnen und Hörer, dass diese Formulierung ja doch sehr ähnelt der Führeranweisung vom 1. September 1939, die wir beim letzten Mal schon gehört hatten, in der es ja heißt, so wörtlich die Befugnisse namentlich zu bestimmender Ärzte so zu erweitern, dass nach menschlichem Ermessen unheilbar Kranken bei kritischer Beurteilung ihres Krankheitszustandes der Gnadentod gewährt werden kann. Nach den Schreckensjahren des Nationalsozialismus mitsamt den mannigfachen Endlösungen haben wir heute nicht nur die Heraufkunft einer neuen Euthanasie-Debatte, sondern mannigfache Formen der Euthanasie selbst. Nach dem Kriege war man zunächst entsetzt über die Verbrechen und deren Ausmaß im Nationalsozialismus, als die Dinge bekannt wurden. Man formulierte angesichts dieser Ausschreitungen den sogenannten Nürnberg-Code, in dem im sogenannten Ärzteprozess ergangenen Urteil des amerikanischen Militärtribunals in Nürnberg, das war 1947, nach den hier aufgestellten Grundsätzen, zum Beispiel über die Zulässigkeit medizinischer Versuche an Menschen, deren Missachtung dem Urteil zufolge den Grundsätzen des Völkerrechts widerspricht, wie diese sich aus den unter Kulturvölkern angenommenen Gebräuchen, den Gesetzen der Menschlichkeit und dem Diktat des öffentlichen Gewissens ergeben. Der Nürnberg-Code oder auch als Nürnberger Kodex bekannt, ist die Grundlage der 1964 in Helsinki 1975 in Tokio von der Generalversammlung des Weltärztebundes beschlossenen Deklarationen über die Durchführung medizinischer Versuche bzw. Forschung am Menschen. Bis in die 70er Jahre und die 80er Jahre hinein des vergangenen Jahrhunderts glaubte man in breiten Kreisen, das Thema der Euthanasie und deren Anwendung weit hinter sich gelassen zu haben. Aber weit gefehlt. Wir hätten noch zu Zeiten der Formulierung der Menschenrechte, nach den besagten Schreckensjahren, daran gedacht, dass plötzlich gleichsam zwei Gegenströme wieder sichtbar wurden. Und zwar einerseits die Auffassung von dem absoluten Schutz des Menschen von seinem Anfang an bis zu seinem Ende, wie es von Anfang an von der Kirche so formuliert wurde, und ebenfalls die Vorstellung und die Absicht, Macht und Herrschaft des Menschen über den Menschen auszuüben, bis hin zu seiner Vernichtung. Ich hatte ihn eben aus der Moral für Ärzte von Nietzsche zitiert. Das hat natürlich Reaktionen gehabt, auch von Forel, Joost, Bindig und Hoche. Alles hatte Reaktionen gehabt, natürlich auch auf die Kirche. Man stellte eine andere Sicht entgegen. Man machte deutlich, dass es eine andere Auffassung von Menschen gibt, nämlich die Menschenwürde, die ja auf mehreren Grundlagen ruht. Die Menschenwürde einmal aufgrund der Ebenbildlichkeit Gottes, dann die Gotteskindschaft, auf das Neue Testament gesehen die ewige Bestimmung eines jeden Menschen und auch den Menschen selbst als Schöpfungswirklichkeit mit seinen einzigartigen Anlagen und Qualitäten. Das sind alles Grundlagen der Menschenwürde, die man eben dieser Tötungsmentalität entgegensetzte. Aber man setzte diesem Denken noch was anderes entgegen. Man hat etwas anderes getan. Man hat die Menschen geschützt. Man hat den armen, kranken und schwachen Menschen in Schutz genommen, indem man ihn behandelte, indem man ihn ärztlich versorgte. Es entstanden zur selben Zeit, Ende des 19. Jahrhunderts, zahlreiche auch kleine Krankenhäuser in kleinen Gemeinden. Unendlich viel Mühe hat man verwandt, um diese Krankenhäuser zu erstellen, damit die Menschen in Würde sterben konnten und nicht etwa beseitigt wurden. Das war die christliche Antwort auf diese Mentalität. Das müssen wir deutlich sagen. Und das ist, liebe Hörerinnen und Hörer, auch heute wieder die christliche Antwort eben auf diese Mentalität. Heute haben wir zahlreiche Hospizbewegungen, die ja der Auffassung sind, dass der Mensch nicht abgespritzt werden darf, nicht getötet werden darf in seiner schwierigen Situation, sondern dass er gepflegt werden muss, dass er des Kontaktes, der liebenden Zuwendung bedarf. Die Vernichtung des Menschen durch seinesgleichen hat heute bereits einen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Wenn Wissenschaft so weit getrieben wird, dass beispielsweise Abtreibungen in einem Ausmaß vorgenommen werden, welches an eine Tötungsstrategie erinnert. Es werden mindestens 300.000 oder manche schätzen 400.000 Abtreibungen pro Jahr geschätzt, die in Deutschland vorgenommen werden. Es wird gesagt, dass mindestens pro Arbeitstag 1.000 Abtreibungen vorgenommen werden. Wenn menschliche Zellen, Gewebe, Organe oder Organteile als Rohstoffe zum Beispiel vermarktet werden, wenn dafür kleine Babys, Embryonen oder Föten durch den Mixer getrieben werden, wenn aktive Euthanasie bei Ankündigung des Todes bereits praktiziert wird, dann muss die Frage nach den Grenzen des wissenschaftlichen Fortschritts gestellt werden. Darf zum Beispiel eine pränatale Diagnose so angewandt werden, dass bei sogenannten Risikofrauen systematisch alle Kinder umgebracht werden, die mehr oder weniger missgebildet sein könnten, dürfen Menschen, die behindert geboren werden, nach der Geburt beseitigt werden, indem ihnen Nahrung und die elementare Pflege verweigert wird. Bei all den Teilaspekten einer Qualitäts-, Verfügungs- und Wegwerfmentalität muss die Frage nach der Grenze des wissenschaftlichen Fortschritts heute gestellt und durchgehalten werden. Bis wohin eigentlich darf erlaubterweise Macht und Herrschaft des Menschen über den Menschen auf medizinisch-biologischem Sektor und auf anderen Gebieten vordringen und sich immer weiter durchsetzen? Haben andere Wissenschaften und auch Einzelpersonen, welche diese Zusammenhänge durchblicken, dazu zu schweigen? Oder haben sie korrigierend einzugreifen? Ist die Kirche dazu da, zu all diesen Dingen zu schweigen? Oder hat sie mahnend, ihre Stimme zu erheben? Ist die medizinische Wissenschaft dazu da, gemäß dem hippokratischen Eid und der christlichen Auffassung Krankheiten zu heilen oder auch dazu, den Menschen durch Genmanipulationen zum Beispiel umzuformen, ihn gezielt zu euthanasieren oder ihn unter Umständen als Rohstoff zu vermarkten? Eine Verfügungs- und Wegwerfmentalität, die in der Wohlstandsgesellschaft Platz gegriffen hat, konnte sich schleichend auf höchste Lebenswerte übertragen, die niemals der Beliebigkeit von Menschen anheimfallen dürfen. Bevor sich jemand entrüstet über Hexenverbrennungen in der frühen Neuzeit etwa, sich entrüstet, sollte er bedenken, wozu der Mensch auch heute fähig ist und das seinige Tun und die derzeitige Verfügungs- und Wirtschaftsmentalität, die sich auf das Menschenleben übertragen hat, zu durchbrechen. Einen wichtigen Gesichtspunkt noch in dieser Hinsicht. Die intrauterine oder pränatale Euthanasie ist die heute faktisch am meisten geübte. Die genannte Verfügungsmentalität geht nämlich in die Forderung hinein, jegliches beschädigtes oder behindertes Leben möglichst früh zu erkennen und es gar nicht erst zur Welt kommen zu lassen. Insofern wird auch eine Bevölkerungspolitik durch Einsatz der sogenannten pränatalen Diagnose genetisch fixierter Mangelzustände betrieben. Vor solchem Mentalitätshintergrund wird nur noch jenen Menschen das Recht auf Leben zuerkannt, die eine gesunde Entwicklung zu nehmen scheinen und bei denen Leistungsfähigkeit prognostiziert wird. Durch die Möglichkeiten der auch gentechnologisch einsetzbaren wissenschaftlichen Methoden werden heute weltweit Programme gefahren mit dem Ziel, nur noch wertvolles, weil gesundes Leben zur Welt kommen zu lassen und als ungenügend klassiertes Leben zu beseitigen. Menschenleben erscheint als Produkt, welches nach seiner Güte bemessen wird. Der Ausschuss dagegen wird verworfen. Bei aller Fürsorge und Pflege, die man heute Behinderten angedeihen lässt, bei allem partnerschaftlichen Umgang mit ihnen, bei all den äußeren Hilfen wie Sonderparkplätze und behindertengerechte Auffahrten an Gebäuden zum Beispiel, gibt es doch zumindest seit circa 1,5 Jahrzehnten eine sehr deutliche gegenläufige Tendenz. Es wird schlicht von neuem das Lebensrecht von Behinderten, psychisch Kranken und alten Menschen diskutiert. Leben mit Behinderung und großem Leiden wird längst nicht mehr allgemein akzeptiert. Das sieht man schon an dem Automatismus, der weitgehend zur Selbstverständlichkeit geworden ist, nämlich mögliche Behinderung des Kindes und dann die Abtreibung. Die medizinische Wissenschaft wird zunehmend dafür in Anspruch genommen, Menschen zu beseitigen, welche möglicherweise mit Behinderung und Leid zu leben haben. Dabei merkt man nicht einmal, dass die utilitaristischen und hedonistischen Leitsätze einer qualitätsorientierten Leistungsgesellschaft blindlings auf das Leben des Menschen übertragen werden. Vielleicht ist es noch nicht zu spät, ich denke nein. Trotz Wissenschaft, Zynismus und Tötungsmentalität den Kampf für das Leben unvermindert fortzusetzen. Wenn man sich einmal dem rechnerischen Nutzen sowie dem Qualitätsdiktat einer Wohlstands- und Leistungsgesellschaft unterwirft, dann tritt mit Sicherheit das ein, was mit Missachtung der Menschenwürde und der Menschenrechte bezeichnet werden kann. Wir werden weiterhin das Thema vertiefen und hören zunächst ein paar Klänge Musik. Ich möchte jetzt einen Blick werfen auch auf die Enzyklika Evangelium Vitae von Papst Johannes Paul II., der so deutlich macht in dieser Enzyklika, dass der Mensch eben sich nicht über Leben und Tod erheben darf. Und es gibt verschiedene Formen von Euthanasie. Einen tragischen Ausdruck von alledem begegnen wir in der Verbreitung der maskiert und schleichend oder offen durchgeführten und sogar legalisierten Euthanasie. Sie wird, so heißt es in der Enzyklika, mit einem angeblichen Mitleid angesichts des Schmerzes der Patienten und darüber hinaus mit einem utilitaristischen Argument gerechtfertigt, nämlich um unproduktive Ausgaben zu vermeiden, die für die Gesellschaft zu belastend seien. So schlägt man die Beseitigung der missgestalteten Neugeborenen, der geistig und körperlich Schwerstbehinderten, der Leistungsunfähigen, der Alten, vor allem, wenn sie sich nicht mehr selbst versorgen können, und der Kranken vor, deren Leben zu Ende geht. Und dann sagt der verstorbene Papst weiter, und auch angesichts anderer, heimlicherer, aber nicht minder schwerwiegender und realer Formen von Euthanasie dürfen wir nicht schweigen. Sie könnten sich zum Beispiel dann ereignen, wenn man, um mehr Organe für Transplantationen zur Verfügung zu haben, die Entnahme dieser Organe vornimmt, ohne die objektiven und angemessenen Kriterien für die Feststellung des Todes des Spenders zu respektieren. Und der Papst fährt fort in der Enzyklika, dass wir an einem historischen Wendepunkt angekommen sind mit tragischen Folgen. Ein Prozess, der nach Entdeckung der Idee der Menschenrechte als Rechte, die zu jeder Person gehören und jeder Verfassung und Gesetzgebung der Staaten vorausgehen, ich darf hinzufügen, geschrieben oder auch nicht geschrieben, heute in einen überraschenden Widerspruch gerät, gerade in einer Zeit, in der man feierlich die unverletzlichen Rechte der Person verkündet und öffentlich den Wert des Lebens geltend macht, wird dasselbe Recht auf Leben, besonders in den sinnhaft bildhaften Augenblicken des Daseins, wie es Geburt und Tod sind, praktisch verweigert und unterdrückt. Auf der einen Seite sprechen die verschiedenen Menschenrechtserklärungen und die vielfältigen Initiativen, die von ihnen inspiriert werden, von der Durchsetzung einer moralischen Sensibilität auf Weltebene, die sorgfältiger darauf achtet, den Wert und die Würde des Menschen als solchen anzuerkennen, ohne jede Unterscheidung von Rasse, Nationalität, Religion, politischer Meinung und sozialem Stand. Auf der anderen Seite setzt man diese edlen Proklamationen leider in den Taten ihre tragische Verneinung entgegen. Diese ist noch bestürzender, ja skandalöser, weil sie sich in einer Gesellschaft abspielt, die die Durchsetzung und den Schutz der Menschenrechte zu ihrem Hauptziel und zugleich zu ihrem Ruhmesblatt macht. Wie lassen sich diese wiederholten Grundsatzbeteuerungen mit der ständigen Vermehrung und Verbreitung und verbreiteten Legalisierung der Angriffe auf das menschliche Leben in Einklang bringen? Wie lassen sich diese Erklärungen in Einklang bringen mit der Ablehnung des Schwächsten, des Bedürftigsten, des Alten, des soeben im Mutterschoß Empfangenen? Diese Angriffe gehen in die genau entgegengesetzte Richtung wie die Achtung vor dem Leben und stellen eine frontale Bedrohung der gesamten Kultur der Menschenrechte dar. Eine Bedrohung, die letzten Endes imstande ist, selbst die Bedeutung des demokratischen Zusammenlebens aufs Spiel zu setzen. Unsere Städte laufen Gefahr, aus einer Gesellschaft von zusammenlebenden Menschen zu einer Gesellschaft von Ausgeschlossenen, an den Rand gedrängten, Beseitigten und Unterdrückten zu werden. Und es wird weiter gesagt, muss man denn, wenn sich der Blick dann auf einen Welthorizont ausweitet, nicht daran denken, dass selbst die Beteuerung der Rechte der Personen und der Völker, wie sie bei ranghohen internationalen Zusammenkünften erfolgt, zu fruchtloser theoretischer Übung wird. Und es wird unmissverständlich dargelegt, das Recht auf Abtreibung, Kindestötung und Euthanasie zu fordern und es gesetzlich anzuerkennen, heißt, der menschlichen Freiheit eine perverse, abscheuliche Bedeutung zuzuschreiben, nämlich die einer absoluten Macht über die anderen und gegen die anderen. Aber das ist der Tod der wahren Freiheit. Von diesem perversen Freiheitsbild, von dieser perversen Freiheitsvorstellung müssen wir nach den Worten von Johannes Paul II. Zum Herzen des Dramas vorstoßen, wie es heißt, das der heutige Mensch erlebt, nämlich die Verfinsterung des Sinnes für Gott und den Menschen, wie sie für das vom Säkularismus beherrschte soziale und kulturelle Umfeld typisch ist, der mit seinen durchdringenden Fangarmen bisweilen sogar christliche Gemeinschaften auf die Probe stellt. wer sich von dieser Atmosphäre anflicken lässt, gerät leicht in den Strudel eines furchtbaren Teufelskreises. Wenn man den Sinn für Gott verliert, verliert man bald auch den Sinn für den Menschen, für seine Würde und für sein Leben. Die systematische Verletzung des Moralgesetzes, besonders was die Achtung vor dem menschlichen Leben und seiner Würde betrifft, erzeugt ihrerseits eine Art fortschreitender Verdunkelung der Fähigkeit, die lebensspendende und rettende Gegenwart Gottes wahrzunehmen. Und in dieser Enzyklika wird die Heiligkeit des Lebens besonders hervorgehoben. Und es heißt hier, aus der Heiligkeit des Lebens erwächst seine Unantastbarkeit, die von Anfang an dem Herzen des Menschen, seinem Gewissen eingeschrieben ist. Was nun die Euthanasie anbetrifft, heißt es dann, sagt der Papst geradezu feierlich, mit der Petrus und seinen Nachfolgern von Christus verliehenen Autorität bestätige ich daher in Gemeinschaft mit den Bischöfen der katholischen Kirche, dass die direkte und freiwillige Tötung eines unschuldigen Menschen immer ein schweres sittliches Vergehen ist. Diese Lehre, die auf jenem ungeschriebenen Gesetz begründet ist, dass jeder Mensch im Lichte der Vernunft in seinem Herzen findet, ist von der Heiligen Schrift neu bestätigt, von der Tradition der Kirche überliefert und vom ordentlichen und allgemeinen Lehramt gelehrt. Die wesentliche Entscheidung, einen unschuldigen Menschen seines Lebens zu berauben, so heißt es in der Enzyklika weiter, ist vom moralischen Standpunkt her immer schädlich und kann niemals weder als Ziel noch als Mittel zu einem guten Zweck gestattet werden. Sie ist in der Tat ein schwerer Ungehorsam gegen das Sittengesetz, ja, gegen Gott selber, seinen Urheber und Garanten. Sie widerspricht den Grundtugenden der Gerechtigkeit und der Liebe. Niemand und nichts kann in irgendeiner Weise zulassen, dass ein unschuldiges menschliches Lebewesen getötet wird, sei es ein Fötus oder ein Embryo, ein Kind oder ein Erwachsener, ein Greis, ein von einer unheilbaren Krankheit befallener oder ein im Todeskampf befindlicher. Außerdem ist es niemandem erlaubt, diese todbringende Handlung für sich oder für einen anderen, der seiner Verantwortung anvertraut ist, zu erbitten. Ja, man darf eine solche Handlung nicht einmal explizit oder implizit einwilligen. Auch kann sie keine Autorität rechtmäßig auferlegen oder erlauben. Was das Recht auf Leben betrifft, so betont die Enzyklika, ist jedes unschuldige menschliche Lebewesen allen anderen absolut gleich. Diese Gleichheit bildet die Grundlage jeder echten sozialen Beziehung, die, wenn sie wirklich eine solche sein soll, auf der Wahrheit und der Gerechtigkeit gründen muss, indem sie jeden Mann und jede Frau als Person anerkennt und schützt und nicht als eine Sache betrachtet, über die man verfügen könne. Im Hinblick auf die sittliche Norm, die die direkte Tötung eines unschuldigen Menschen verbietet, gibt es für niemanden Privilegien oder Ausnahmen. Ob einer der Herr der Welt oder der letzte, elendeste auf Erden ist, macht keinen Unterschied. Vor den sittlichen Ansprüchen sind wir alle absolut gleich. Diese Lehre wird in der Enzyklika Evangelium Vitae nachhaltig betont. Und was die Gesetze anbetrifft, heißt es hier weiter: Die Gesetze, die Abtreibung und Euthanasie zulassen und begünstigen, stellen sich also nicht nur radikal gegen das Gut des Einzelnen, sondern auch gegen das Gemeinwohl und sind daher ganz und gar ohne glaubwürdige Rechtsgültigkeit. Tatsächlich ist es die Nicht-Anerkennung des Rechtes auf Leben, die sich gerade weil sie zur Tötung des Menschen führt, in dessen Dienst zu stehen, die Gesellschaft ja den Grund ihres Bestehens hat, am frontalsten und irreparabel der Möglichkeit einer Verwirklichung des Gemeinwohls entgegengestellt. Daraus folgt, dass ein staatliches Gesetz, wenn es Abtreibung und Euthanasie billigt, eben darum kein wahres, sittlich verpflichtendes staatliches Gesetz mehr ist. Das ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, der hier in aller Deutlichkeit und Klarheit dargelegt wird. Wir werden noch einen anderen Gesichtspunkt noch ein wenig weiterführen, zwischenzeitlich noch ein paar Klänge Musik hören. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, lassen Sie mich zum Schluss dieses Kapitels noch sagen: Abtreibung und Euthanasie, müssen Sie ja zusammen sehen, sind also Verbrechen, Terminologie des Papstes, die für rechtmäßig zu erklären sich kein menschliches Gesetz anmaßen kann. Gesetze dieser Art rufen nicht nur keine Verpflichtung für das Gewissen hervor, sondern erheben vielmehr die schwere und klare Verpflichtung, sich ihnen mit Hilfe des Einspruchs aus Gewissensgründen zu widersetzen. Seit den Anfangszeiten der Kirche hat die Verkündigung der Apostel den Christen die Verpflichtung zum Gehorsam gegenüber den rechtmäßig eingesetzten staatlichen Autoritäten eingeschärft, sie aber gleichzeitig entschlossen ermahnt, dass man Gott mehr gehorchen muss als den Menschen. Wir haben auch hierfür, worauf der Papst ebenfalls aufmerksam macht, gewichtige Stellen aus dem Alten Testament, zum Beispiel die hebräischen Hebammen, die Gott fürchteten und die Knaben nicht töteten. Die Gottesfurcht wird hier hervorgehoben. Es ist niemals erlaubt, sich einem in sich ungerechten Gesetz, wie jedem das Abtreibung zulässt, aber auch, wenn später Gesetze Euthanasie zulassen, sich anzupassen. Weder durch Beteiligung noch der Gutheißung. Was wir tun müssen, ist das eben genannte. Eine andere Art, eine andere Auffassung von Menschen entgegenzustellen, die Menschenwürde gegenüber all den Manipulationen des Menschen entgegenzustellen. Es ist natürlich schwierig, rechtlich auch theologisch schwierig, den Begriff der Menschenwürde zu erfassen. Vor dem Inkrafttreten des Grundgesetzes, des deutschen Grundgesetzes, ist der Begriff der Terminus Menschenwürde in Gesetzestexten nicht verwendet worden. Dem Inhalt nach ist das mit Menschenwürde gemeinte jedoch nicht neu. Er greift ja in das Alte Testament hinein, das Neue Testament, wie wir gesehen haben, auch. Und bereits in der Renaissance ist über die Würde des Menschen nachgedacht worden. Zum Beispiel in der berühmten Rede über die Würde des Menschen von Pico della Mirandola, der in dieser Rede die Frage nach dem Wesen, den Fähigkeiten und Möglichkeiten des Menschen, seiner Stellung und Aufgabe in der Welt, sowie seiner Würde und Willensfreiheit gestellt hat. Obgleich diese Rede niemals gehalten worden ist, weil der Kongress der europäischen Philosophen, zu dem Pico eingeladen hatte, nicht stattfinden durfte, so übte die Idee der Menschenwürde doch schon seit langem einen unterschwelligen Einfluss aus. Und diese Idee der Menschenwürde, wenn es ja angedeutet, führte schließlich dazu, sie als Grundlage von Rechten und Pflichten, ja, als Basis, Nährboden und Wurzelgrund von Menschenrechten sowie des gesamten freiheitlichen und humanitären Völkerrechts zu verstehen. Und da kommen wir gleich so ganz zum Schluss drauf. Das erste der Menschenrechte ist ja das Recht auf Leben. Menschenwürde und Grundlage der Menschenwürde ist nicht dasselbe, sondern Grundlagen oder auch Wurzeln zählen ganz ohne Zweifel, ich wiederhole es noch einmal, die Gottebenbildlichkeit, die Gotteskindschaft. Lasst uns den Menschen machen aus unser Ebenbild, uns ähnlich in der Genesis. Und in dem Psalm lesen wir, Söhne, seid ihr des Höchsten, alle. Wir dürfen natürlich hinzufügen, Töchter. Das ist nicht geschlechtsspezifisch gemeint. Das Neue Testament eröffnet und uns ebenfalls eine Fülle theologischer Grundlagen für die Menschenwürde zusammengefasst. Ich wiederhole auch das noch einmal als die ewige Bestimmung eines jeden Menschen. Und wir müssen auch die Natur des Menschen als Schöpfungswirklichkeit betrachten, um dessen Rang und Hoheit ermessen zu können. Die Menschenwürde als absolut innerer Wert, als das höchste Prädikat für den Menschen, das anthropologisch und auch theologisch begründet werden kann, ist durch unsere Verfassung sogar garantiert. Denn den Artikel 1 Grundgesetz genannte Grundsatz der Unantastbarkeit der Menschenwürde darf nach Artikel 79 Absatz 3 nicht durch eine Verfassungsänderung berührt werden. Des Weiteren ist Menschenwürde als der einzigartige Rang des Menschen die Grundlage der Konzeption von Grundrechten und Grundpflichten. Der Satz von der Menschenwürde ist das oberste Konstitutionsprinzip unserer Gesellschaft. Deshalb darf Menschenwürde nicht einfach in die Reihe der Grundrechte eingereiht werden, sondern konstituieren diese, bilden die Grundlage für diese. Die Menschenwürde ist Wurzelgrund und die Voraussetzung für die Menschenrechte. Und das Recht auf Leben ist das elementarste und wichtigste Persönlichkeitsrecht. Die Väter und Mütter des Grundgesetzes hatten aus der Geschichte gelernt. Wir hatten einiges aus der Geschichte herausgehoben. Und mit Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 betont, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die ausdrückliche Aufnahme des an sich selbstverständlichen Rechtes auf Leben in die Verfassung erklärte sich hauptsächlich als Reaktion auf die Vernichtung lebensunwerten Lebens, auf Endlösungen und Liquidierungen, die vom nationalsozialistischen Regime durchgeführt wurden. Später hatte das Bundesverfassungsgericht erklärt, dass der Staat auch unabhängig von einer geschriebenen Verfassung nicht die Rechtsmacht hat, Angriffe auf das Leben zu gestatten. Und es erklärte ebenfalls wiederholt und unmissverständlich, dass der Satz, jeder hat das Recht auf Leben, sogar auf das ungeborene Kind zutrifft und verbürgt nochmal seine biologische und personale Existenz mit Verfassungsrang. Da bringt natürlich heute eine ganze Reihe von Konflikten mit sich. Ich möchte sagen, sogar Verfassungskonflikte. Wenn wir heute pro Arbeitstag 1000 Abtreibungen haben, 1000 Menschen getötet werden, wenn Euthanasie bereits nicht nur diskutiert, sondern praktiziert wird. Aber unsere Ausführungen am heutigen Abend waren vorwiegend grundsätzlicher Art. Wir wollen noch in ein Gespräch kommen. Ich bedanke mich, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld.
In unserer heutigen Credo-Sendung hörten Sie Professor Manfred Balkenohl. In einem zweiten Teil sprach er zum Thema Euthanasie in seiner großen Reihe hier in der Credo-Sendung zum Lebensschutz und Lebensrecht. Im dritten Teil seines Vortrags wurde noch einmal der Zusammenhang zwischen Abtreibung und Euthanasie deutlich. Einen Schwerpunkt legte Professor Balkenohl auf den Begriff der Menschenwürde. Die Menschenwürde, die als Basis, Nährboden und Wurzel, Grund von Menschenrechten verstanden wird. Sie ist die Grundlage der Konzeption von Grundrechten und damit oberstes Konstitutionsprinzip der Gesellschaft. Sie ist nicht einfach ein Grundrecht von vielen anderen. Es ist, sondern sie konstituiert diese Grundrechte überhaupt. Und wie in allen Teilen unserer Reihe wir immer wieder festgestellt haben, Lebensrecht und Lebensschutz sind einfach nicht disponierbar. Herzlichen Dank, Professor Balkenohl, für Ihre Ausführungen, für Ihre auch deutlichen Worte. Und eine erste Anruferin, ein erster Anrufer hat uns bereits erreicht. Grüß Gott, Sie sind auf Sendung.
Ja, grüß Gott. Ich möchte gern anonym bleiben. Ich hätte eine Frage zu diesem Vortrag. Kann man als Christ verantworten, die Dialyse und die Magensonde und Herzschrittmacher zu verweigern, auch wenn es sich nicht um einen Sterbeprozess handelt? Ich höre dann am Telefon, am Radio weiter.
Danke Ihnen.
Ja, ob man das generell so oder so sagen kann, bleibt noch dahingestellt. Ich würde sagen, im Einzelfall könnte man schon eine Reihe von Apparaten verweigern. Man sollte aber doch auch denken, dass es die Möglichkeiten gibt, wenn auch in begrenztem Maße und auch nicht immer, das Leben des Menschen zu retten oder auch das Leben des Menschen zu verlängern. Auch diese Möglichkeiten gibt es. Und wenn diese Möglichkeiten von vornherein ausgeschaltet werden, dann halte ich das für problematisch.
Herzlichen Dank für Ihre Frage. Professor Balkenohl, zum grundsätzlichen Problem noch einmal zurück. Sie haben es am Ende Ihres Vortrages erwähnt, diesen zentralen Begriff der Menschenwürde, der für unser ganzes, auch modernes Selbstverständnis so wichtig ist. Wir erleben ja oft, im Eingang habe ich es erwähnt, dass, naja, wir so in diesen Debatten, auch in den öffentlichen Debatten, manchmal ein bisschen aneinander vorbeireden. Man hat das Gefühl, dass die Probleme gehen so ein bisschen durcheinander. Ist es vielleicht auch für uns, wenn wir als Christen in unserem Alltag auch über diese Dinge sprechen, dass wir uns auch immer bewusst werden, dass wir auch klären müssen, was wir eigentlich darunter verstehen, welche wesentliche Bedeutung sich dahinter verbirgt, wenn wir zum Beispiel als Christen in der Gesellschaft von Menschenwürde sprechen. Kommt das vielleicht ab und an ein bisschen auch zu kurz?
Ja, ganz sicher. Wir müssen schon in die Diskussion, in die Einzeldiskussion auch hineingehen, was im Einzelfall auch mit Menschenwürde gemeint ist. Man kann es nicht einfach umdrehen und sagen, in Würde sterben zu wollen, sei das Ziel, und dass dann der Tötungsprozess eingeleitet wird und das mit Würde bezeichnet. Das wäre natürlich dann eine Umwertung dieser Werte. Und dann kann natürlich auch gleich das von Nietzsche genannte Wort Umwertung aller Werte hier Wirklichkeit werden. Das kann natürlich nicht das sein, was mit Menschenwürde gemeint ist. Es gibt auch viele Fragen, die man vielleicht so generell nur sehr schwer beantworten kann. Die Frage mit der Magensonde, ich persönlich würde so eine Maßnahme nicht verweigern. Aber das ist jetzt meine Auffassung. Weil ich weiß, dass auch viel Gutes damit getan werden kann. Und ich kenne auch Menschen, die hinterher leben, die auch eine Magensonde hatten und die diese Hilfsmittel nicht abgelehnt hatten, die also ihr Leben diesen Hilfsmitteln verdankt haben. Das weiß ich auch. Also auch diese Dinge muss man vielleicht mit in Betracht ziehen. Es ist sehr schwer, dann im Einzelfall darüber zu befinden.
Herzlichen Dank nochmal für Ihre Frage. Professor Balkenau, wir haben nicht mehr viel Zeit, Ihnen eine unmögliche Bitte eigentlich, diese Frage noch zu beantworten in der Kürze der Zeit, dennoch werde ich es versuchen. Wenn wir an das 19. Jahrhundert denken, dann denken wir an die Entdeckung der Menschlichkeit, an diesen Siegeszug auch der sogenannten Anthropologie, also der philosophischen Lehre vom Menschen. Und gleichzeitig kommen ganz stark diese fast wie wellenartig diese Tendenzen auf, das Leben, wenn es schwach wird, wenn es Leid zeigt, wenn es angefochten wird, wenn es hinfällig wird, dann ist einfach zu negieren und zu sagen, das sei nicht mehr lebenswert. Wie kommt dieser Widerspruch zustande?
Ja, die eigentliche christliche Antwort war die, alles zu tun, um dem Menschen beizustehen in seiner Schwachheit, auch am Ende seines Lebens und gerade am Ende seines Lebens, alles für ihn zu tun. Nicht aber auf die Scheinlösung zu verfallen, das Leben zu beseitigen, sondern einen Lebensschutz zu gewähren und in der Schwäche des am Lebensende alles zu tun, um zu helfen und zu stärken.
Vielen herzlichen Dank, Professor Balkenau, dass Sie sich wieder diese Stunde die Zeit genommen haben in dieser Reihe zum Lebensschutz und Lebensrecht. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können von dieser Sendung und von den anderen Sendungen natürlich auch eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst unter der deutschen Telefonnummer 0700 752 5752 0 und natürlich auch im Podcast- und Download-Angebot. Auf unserer Homepage horeb.org ist diese Sendung für Sie abrufbar. Sie können sie dann auf Ihren Computer herunterladen. Und wenn Sie dann schon mal auf der Homepage sind und sich für dieses Thema interessieren, auch die Arbeit von Professor Balkenau, dann können Sie im Infofeld zur Sendung, das ist im Tagesprogramm, und da gibt es dann neben der Sendung so ein rechteckiges Feld. Wenn Sie das anklicken, dann bekommen Sie Infos zu dieser Sendung, und bei dieser Sendung finden Sie dann unter anderem auch einen Hinweis auf einen kleinen Band, den Professor Balkenau geschrieben hat. Erschienen ist der im Derscheider Verlag, über den Eid des Hippokrates. Und da stehen auch noch einmal sehr viele, auch wirklich brandaktuelle für unsere Zeit gültige Dinge darin. Das lohnt sich. Im Derscheider Verlag ist es erschienen, der Eid des Hippokrates, eine Veröffentlichung von Professor Manfred Balkenau. Im Infofeld zur Sendung auf unserer Homepage können Sie das nachlesen oder natürlich auch selbstverständlich bei unserem Hörerservice erfragen. Vielen herzlichen Dank, Professor Balkenau, für diesen Abend, für diese Reihe. Wir freuen uns, Sie wieder hören zu dürfen hier bei Radio Horeb. Einen schönen Abend nach Osnabrück. Auf Wiederhören.
Ja, ich bedanke mich. Wiederhören.